und herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula.
Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich willkommen in der Lernformate Toolbox. Ich freue mich heute wie ein Honigkuchenpferd. Ich habe nämlich einen ganz, ganz tollen Gast heute in meinem digitalen Aufnahmestudio sitzen, und zwar den Tobias Milbrand. Und Tobias Milbrand hat einen Job, den ich grandios finde, den hätte ich tatsächlich gerne selbst. Der ist nämlich Sachbuchfluencer. Und was das ganz genau ist, das wird er uns tatsächlich gleich erzählen. Und worüber wir heute tatsächlich sprechen wollen, ist quasi die Frage, warum Lernen eigentlich gerade für uns im Corporate Learning das quasi unterschätzteste Lernformat sein könnte. Und deswegen, lieber Tobi, würde ich sagen, ich übergebe es erstmal an dich, sag ganz herzlich willkommen im Was lernst du Podcast und ich freue mich wahnsinnig auf unser Gespräch.
Hi Conny, ja, schön, dass ich da sein darf. Und um gleich mal irgendwie die Frage, die du jetzt schon so ein bisschen in den Raum geworfen hast, was ein Sachbuchfluencer ist, würde ich das eh schon mal so ein bisschen weiter das Feld aufräumen, weil die Sache ist, es gibt viele Bezeichnungen für mich. Die einen sagen Buchblogger, die anderen sagen Bookfluencer, der eine sagt Influencer fürs Lesen. Und Ewigkeiten habe ich auch immer ein bisschen so gestruggelt mit der Bezeichnung, weil bei dem Thema Buchblogger, ich habe ja keinen Blog in dem Sinne, ich mache ja vor allem viele Videos und habe auch den Podcast und veranstalte Lesungen, weswegen ich sagen würde, dein Blog ist es nicht. Und bei Bookfluencer denken immer ganz oft irgendwie an junge Mädels und New Adult und Romance Bücher. Und die Besonderheit bei mir ist ja, wie du ja schon gesagt hast, ich stelle ja vor allem Non-Fiction Bücher vor, also Ratgeber und Sachbücher. Und das aber auch eher durch Zufall, würde ich sagen. Also irgendwie bin ich da halt reingewachsen und dadurch hat sich irgendwie mein ganzes Leben geändert. Und ich bin natürlich nicht nur Sachbuch-Influencer. Ich glaube, das wäre schwierig, aktuell noch komplett davon leben zu können. Aber mit der Firma, die ich habe, zusammen mit zwei anderen Geschäftspartnern, befassen wir uns um die Vermarktung und Konzeptionierung von Sachbüchern. Also daher, der Job hat sich dann irgendwie dadurch ergeben, dass ich das eine und das andere mache. Mhm. Ja, so erstmal als kleinen Einschub, um überhaupt erstmal zu gucken, okay, mit was wir uns jetzt hier beschäftigen in den nächsten Minuten.
Ey, du, ganz ehrlich, also ich finde, für mich klingt das wie ein absoluter Traumjob. Auf der einen Seite quasi Bücher zu lesen und über die zu sprechen und Menschen dafür quasi zu inspirieren und auf der anderen Seite tolle Buchkonzepte zu vermarkten und zu konzeptionieren. Also ganz ehrlich, ich würde sagen, du hast hier einen Traumjob zusammengebastelt.
Also ja, ich war ja ursprünglich Beamter im Steuerwesen und den Job mochte ich gar nicht. Und mittlerweile ist es auch wirklich so, dass ich was mache, wo ich sage, ich stehe gerne dafür auf. Natürlich gibt es immer wieder so Momente, wo ich merke, vielleicht wäre es doch nicht so verkehrt gewesen, einfach zu sagen, ich bleibe Beamter und habe da irgendwie so meine Fixeinnahmen und mache dann nur dieses Content-Creator-Ding nebenbei. Weil du wirst es selbst kennen oder auch andere, die uns vielleicht zuhören und selbstständig sind. Es gibt so Phasen, wo man sich so denkt, okay, warum tut man sich eigentlich diesen ganzen Stress an? Aber dafür gibt es an so vielen anderen Punkten wieder so viele Vorteile, dass ich nicht zu irgendjemandem hingehen muss und fragen muss, okay, darf ich hier Urlaub nehmen? Übrigens, da habe ich einen Arzttermin, da muss ich die Kinder abholen. Daher diese enorme Flexibilität und das zu tun, was mir Spaß macht. Also wenn mir jemand sagen würde, all meine Fixkosten sind gedeckt und ich muss mir nie wieder um Geld Sorgen machen, ob ich denn das, was ich tue, auch so machen würde, würde ich es mit einem klaren Ja beantworten. Also daher, ich glaube, Richtung Traumjob bin ich schon relativ nah dran. Natürlich gibt es immer wieder so Sachen mit Buchhaltung und Steuern und so ein Kram, wo ich so denke, okay, das hat nicht viel mit Traumjob zu tun, aber da müssen ja alle irgendwie durch.
Ja, das stimmt. Und das kann ich nachfühlen. Das ist jetzt tatsächlich auch nicht unbedingt meine Lieblingsaufgabe. Also wir können da einen Club gründen. Aber Um es tatsächlich dieses Sachbuchfluenza quasi die Facette von dir nochmal so ein bisschen einzuordnen. Der ein oder andere von euch ist mit Sicherheit Tobi auch schon mal auf LinkedIn, vielleicht auf Instagram, auf YouTube oder in seinem Podcast quasi über den Weg gestolpert. Und was du da ja machst, ist vor allem gute Bücher vorstellen und auch so ein bisschen quasi Einblick geben, was die mit dir machen. Und das ist ja quasi jetzt so in wenigen Worten umschrieben, eigentlich diese Teilrolle Sachbuchfluencer. Du inspirierst ja tatsächlich auch mit deinen Buchempfehlungen dafür zu lesen und vor allem eben dieses Format Buch wieder mehr in das eigene Leben zu integrieren. Und das finde ich deswegen wahnsinnig spannend, weil wenn man mal so ein bisschen in deine Historie reinschaut, dann hast du ja ganz lange gar nicht gelesen, oder? Also man hätte dich ja wahrscheinlich mit Büchern eher jagen können. Und was ist denn dann passiert? Also wie kommt man von jemand, der eigentlich nicht liest, zum größten Sachbuchfluencer Deutschlands?
Also ich glaube, das große Problem, was nicht nur ich habe, was, glaube ich, in meinen Augen viele haben, ist, dass die Schule einen so ein bisschen versaut hat, was das Thema Lesen angeht. Ich musste in der Schule so Bücher lesen wie Die Verwandlung von Kafka oder Kabale und Liebe und von Bertolt Brecht, Des Lebens Galilei. Und das sind so Bücher, die haben mich überhaupt nicht interessiert. Für mich war das halt ein, ich muss es machen, obwohl es mir überhaupt nicht gefällt, werde dafür noch bewertet, ob ich das jetzt gut interpretiert habe oder nicht, wo ich auch immer sage, okay, wenn ich was interpretiere, wie kann jemand anderes das bewerten? Und ich glaube, so gehen ganz, ganz viele Menschen aus der Schule raus und verbinden Lesen und Büchern einfach mit was Üblem, Notwendigen, wo man gegebenenfalls sogar noch schlecht bewertet für wird. Also ich hatte, glaube ich, damals in Deutsch eine 3, um das mal irgendwie einordnen zu können. Also nicht wirklich gut, aber auch nicht wirklich schlecht, irgendwo so im Durchschnitt. Und ich gehörte dann natürlich zu der Generation. Anfangs war es so, ich bin ja nun ein Berliner und auch in Berlin aufgewachsen. Wo ich 18 wurde, war für mich erstmal so, okay, ich will irgendwie die ganzen Clubs kennenlernen. Also war für mich erstmal feiern gehen und was alles dazu gehört, deutlich wichtiger. Und ich würde nicht auf die Idee kommen, oder damals wäre ich nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ach, Freitagabend, ich nehme mir jetzt lieber ein Buch. Nee, das war für mich, ich gehe jetzt in irgendeinen Techno-Club und vor 8 Uhr morgens werde ich auch nicht zu Hause sein. Parallel habe ich, glaube ich, auch noch sehr viel gezockt früher und Fußball und sowas war alles für mich super wichtig. Und ich glaube, zwischendurch habe ich 2 oder 3 Bücher mal gelesen. Ich habe mal einen Fitzek gelesen und tatsächlich von, wie heißt er denn? Die perfekte Masche heißt das Buch. Das ist von so einem Typen, der Frauen manipuliert, um sozusagen Frauen aufreißen zu können. Mhm. Und wie man halt so ist als 17- oder 18-Jähriger und irgendwie keine Ahnung hat, in welche Richtung das geht, dachte ich, das ist jetzt das Buch, was man lesen müsste. Ich habe mir auch vorgenommen, das demnächst nochmal zu lesen, so 20 Jahre später mit Blick von heute drauf zu schauen. Aber es gab eigentlich nichts, was mich irgendwie motiviert hätte, warum ich jetzt ein Buch lesen sollte. Ich hatte eine Ausbildung, die fand ich nicht besonders gut, beziehungsweise hatte meinen Job im öffentlichen Dienst. Und das Einzige, was mich aber damals erfüllt hat, war, ganz früher hatte ich eine Band, wo ich Schlagzeuger war und habe auch für andere Bands das Booking gemacht und Konzerte und so veranstaltet. Und irgendwann, wo ich keine Band mehr hatte, war ich halt selbst DJ und habe Partys und so veranstaltet. Deswegen so sich dieser Kosmos mit dem Feiern gehen und so, war im Endeffekt so ein bisschen mein Hobby und Ausgleich zu dem, was ich im Hauptjob hatte mit öffentlichen Dienst. Ich wusste, okay, ich kann Freitag um 12 gehen und muss nur Montag bis Freitag arbeiten und das Wochenende ist dann immer das, was ich gut finde. Aber je älter man wird, so merkt man halt, okay, das Leben besteht nicht nur daraus, irgendwie 3 bis 4 Mal die Woche feiern zu gehen und sich die Nächte um die Ohren zu hauen. Und der erste große Switch kam, dass ich einerseits in meinem Leben an eine Stelle gekommen bin, wo ich gemerkt habe, hier ist irgendwie gerade wie so eine Art Sackgasse, obwohl eigentlich alles gut ist. Also ich war dann damals Beamter auf Lebenszeit, was mir immer super wichtig war, weil ich vorher immer nur Angestellter war mit befristeten Verträgen. Ich hatte damals ein Auto, was ich unbedingt wollte, konnte mir das auch leisten. So 3 bis 4 Mal Urlaub im Jahr war drin und ich wurde Vater. Und erste Problem war, die Beziehung war eigentlich nicht mehr gut. Das war dann ein so, na, wir versuchen mal, ob es mit dem Kind besser wird. Kleiner Spoiler, nein, das war keine gute Idee. Ich wusste aber, dass ich als Vater kein gutes Vorbild bin. Und gleichzeitig wollte ich irgendwie so für das Thema Finanzen so ein bisschen vorsorgen. Und ich hatte damals einen riesen Vertrag und eine fondsgebundene Altersvorsorge, einfach weil ich mir das habe aufquatschen lassen, weil ich mich nicht mehr beschäftigt habe. Und aber als ich dann Vater wurde, wusste ich, okay, ich will irgendwie für den fürs Kind finanziell vorsorgen und irgendwie ein Depot und das selbst in die Hand nehmen. Also habe ich angefangen, mein erstes Buch war damals von Gerd Kommer, Souverän investieren in Aktien und Indexfonds. Und jetzt würde jeder denken, ist der bekloppt, der sagt die ganze Zeit, die Verwandlung und so findet er doof, weil das irgendwie nicht so schön zu lesen ist. Gerd Kommer ist auch nicht schön zu lesen, aber das war das erste Mal, dass mir ein Buch gezeigt hat, ach krass, was da drin steht, kann mir enorm viel weiterhelfen im Leben. Und kurz darauf habe ich dann so Sachen wie Rich Dad, Poor Dad und André Costolani, also sehr, sehr viele Finanzbücher, ich glaube, an der Zahl waren es dann fast 50 Finanzbücher, die ich mir dann nach und nach gegeben habe. Ich habe dann auch angefangen, meinen Riester-Vertrag zu kündigen, meine fondsgebundene Altersvorsorge. Und als ich dann irgendwann von Tony Robbins, war es tatsächlich das Buch Money, gelesen habe, da geht es ja so um dieses Thema finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit und so weiter. Und für mich war das eigentlich so, weil ich das, glaube ich, auch so vorgelebt bekommen habe, so, ich glaube, finanziell ging es mir nie schlecht, auch meiner Familie nicht. Meine Eltern haben ein abbezahltes Haus. Meine Mutter ist verbeamtete Lehrerin. Mein Vater hat früher enorm gut auf dem Bau verdient. Also so Geldprobleme kannte ich nicht. Aber es war klar, irgendwie sieht so mein Leben vorgezeichnet aus. Man hat halt irgendwie eine schöne Wohnung oder ein schönes Haus, hat zwei Autos und fährt dreimal im Urlaub im Jahr. Aber alles darüber klappt halt einfach nicht, weil du hast halt irgendwie dein Gehalt, was Summe X im Monat ist und du wirst niemals mehr als Summe X bekommen können, weil du ja angestellt bist. Und bei Money war dann das erste Mal so, hey, pass auf, wenn du richtig vernünftig investierst mit ETF oder Aktien oder wie auch immer und du das konsequent durchziehst, kannst du ab einem gewissen Punkt einfach deutlich mehr für dein Geld machen oder bekommen, als den meisten überhaupt bewusst ist, weil ich glaube, fast alle Menschen haben Probleme, sich exponentielles Wachstum vorstellen zu können, weil das einfach nicht greifbar ist. Die meisten Menschen denken halt irgendwie linear. Und das Buch hat mir aber irgendwie gezeigt und den Wunsch in mir geweckt, ey, da ist irgendwie mehr drinne und da kann mehr erreicht werden. Man muss sich irgendwie nicht begrenzen auf, man hat einmal diesen einen Job und weil man jetzt Beamter ist und alle sagen, das ist der sicherste Job, den es gibt in Deutschland, weiß es noch lange nicht, dass ich das so machen muss. Warum gibt es nicht die Möglichkeit zu sagen, ich gestalte mein Leben so, dass ich gar nicht mich auf diese viermal Urlaub im Jahr platzieren muss, sondern wenn ich will, kann ich auch irgendwo hin und da zwei Wochen arbeiten und kann mir vielleicht auch noch andere Dinge leisten außer ein Auto. Und während das, glaube ich, zu dem damaligen Zeitpunkt für mich so war, dass es monetär vor allem die Motivation war, habe ich jetzt, das ist jetzt so 7 Jahre später, würde ich sagen, ja, 6,5 Jahre später, ist es definitiv nicht mehr die monetäre Motivation, sondern ganz, ganz andere Dinge. Da können wir vielleicht noch im Laufe des Gesprächs drüber kommen. Aber da ich, also ich ja damals schon das mit den DJ und so gemacht hatte, hatte ich ja irgendwie schon so ein Nebeneinkommen und wusste, okay, irgendwie ist hier mehr möglich zu machen. Und ich hatte auch schon immer überlegt, ob ich denn DJ als quasi voll selbstständig durchziehe, weil gerade so in den Monaten von Mai bis September hätte das locker funktioniert, aber in den anderen Monaten nicht. Und während ich dann schon immer kurz davor war zu überlegen, das mit dem DJ-Ding durchzuziehen, kam dann die berühmte Pandemie, was mir irgendwie in 3 Tagen 34 Hochzeiten weggefegt hat. Und ich wusste, okay, DJ ist es nicht. Und da ich das dann damals, die Pandemie da war, plus die Beziehung einfach nicht gut lief, hatte ich enorm viel Zeit zum Lesen und habe dann während der Pandemie so 5 bis 6 Bücher die Woche gelesen und angefangen mit einem eigenen Instagram-Account. Anfangs habe ich so Spartipps gemacht, sowas wie das und das Produkt oder die Payback-Punkte gibt es jetzt günstig im Supermarkt. Ich habe die und die Aktien gekauft, habe dann aber ganz schnell gemerkt, das interessiert einfach niemanden. Habe aber dadurch erstmals Leute kennengelernt, die eben nicht dieses Denken hatten, wie wenn ich mit meinen damaligen Freunden und Bekannten ins Fußballstadion gegangen bin, sondern die haben sich andere Gedanken gemacht. Und wir haben uns dann viel über Bücher und so ausgetauscht, bis einer meinte, ey du, wenn du eh so viele Bücher liest, fang doch einfach an und sag immer, was so deine 3 Top-Learnings aus dem Buch sind, was du gerade gelesen hast. Das würde anderen vielleicht helfen. So. Und so ging es dann auch so in die Richtung, dass ich dann angefangen habe, Bücher zu lesen und auf Social Media darüber zu berichten. Mhm. Ja.
Ich finde das Wahnsinn, also einen wahnsinnig inspirierenden Weg. Und ich habe es gerade für mich gedanklich gerade mal mitnotiert, dass für dich dieses eigentlich zum Lesen kommen war ja, du hast gesagt, das war eigentlich monetär quasi erstmal, mhm. dass du gesehen hast, du kannst da was lernen, was dir weiterhilft. Am Ende des Tages ist es ja im Vergleich quasi zur klassischen Schullektüre, dass das, was du in diesen Büchern gefunden hast, ja für dich einfach relevantes Wissen war. Also das heißt, das hatte einen Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, weil du quasi einen direkten Effekt gesehen hast im Sinne von, wenn ich das lese, dann lerne ich quasi XY über das Investieren, das kann ich direkt anwenden, kann es ausprobieren und sehe quasi, was das verändert. Und das finde ich total spannend, also weil am Ende des Tages ist das ja, ich würde das fast über viele Lernmedien schreiben, dass in dem Moment, wo man sieht, das kann für mich relevant sein, sieht man es plötzlich mit anderen Augen, oder?
Ja, es war ja auch im Endeffekt dann, glaube ich, bei mir so Konstrukt aus vielen Dingen. Da ich das ja mit Social Media angefangen habe und wenn man mit etwas anfängt, ist man in einer Sache selten gut. Mhm. So auch bei mir. Und dann habe ich mir halt diese Mühe gemacht und Beiträge erstellt und niemanden hat es interessiert. Und ich dachte mir aber, hey, es gibt da draußen aber Leute, die machen das besser. Also was muss ich tun, damit es funktioniert? Und habe mich dann auch sehr intensiv mit Marketing und vor allem Social Media Marketing auseinandergesetzt und habe gemerkt, hey, irgendwie macht mir das Spaß. Mhm. Und habe dann natürlich zusätzlich zu Büchern sehr viel YouTube und Podcast genutzt, aber auch angefangen mit einer Sache, die mir, glaube ich, bis heute enorm hilft oder mich nach vorne bringt, dass ich einfach Menschen, wo ich wusste, die wissen Bescheid oder können das, gefragt habe. Mhm. Und teilweise, wo es dann wieder möglich war, sich zu treffen, habe ich auch wirklich Leuten eine Mail geschrieben, ob ich die zum Essen einladen darf, weil ich das und das interessiert mich und habe halt gewisse Fragen, die ich beantwortet haben mag. Und das Erstaunliche ist, dass fast alle Menschen bereit sind zu helfen, mhm. wenn man denen keine Bullshit-Fragen stellt. Also wenn man den Leuten Fragen stellt, die Google innerhalb von 3 Sekunden beantworten kann oder mittlerweile vielleicht auch KI, das gab es ja damals noch nicht so, dann haben die Leute keinen Bock. Aber wenn die Leute merken, man ist wirklich interessiert an den Personen und was sie machen, dann sind die Leute super hilfsbereit, einen zu helfen. Und so habe ich mich dann irgendwie so durchgehangelt und auf einmal lief Social Media irgendwie besser. Dann ging es auch los, dass mich die ersten AutorInnen und Verlage gefragt haben, ob ich nicht Lust hätte, das Buch mal vorzustellen oder zu lesen. Habe dann auch selbst angefangen, bei Verlagen anzufragen, ob ich das eine Buch bekommen könnte und vorstellen würde. Ich habe jetzt hier irgendwie, das war damals, glaube ich, so 2000 Follower oder irgendwie sowas, hatte ich zu dem damaligen Zeitpunkt. Und parallel hatte ich ja immer noch dieses DJ-Ding und habe überlegt, ob ich nicht Marketing mache für mich als DJ mit Social Media, um mehr Aufträge zu bekommen. Und das hat auch bedingt funktioniert, aber ich habe dann an anderer Stelle mitbekommen, dass ich einfach anderen gut helfen kann, weil mich dann Leute gefragt haben, wie hast du es gemacht, mhm. und habe denen halt Tipps gegeben und das hat funktioniert. Und dachte ich, hey, wenn ich anderen helfen kann mit einer Sache, die mir eigentlich Spaß macht, dann könnte ich ja auch überlegen, das besser zu machen. Und so ging es dann los, dass ich damals mit jemandem zusammen in einer Umgebung vor allem für regionale Firmen Social Media Marketing, so Videos und so gemacht habe. Neben dem Beamtentum und neben der DJ-Tätigkeit und auch was mit diesen ganzen Social Media Content Creator Ding war. Man muss auch dazu sagen, ich glaube, die ersten 3 Jahre hat es überhaupt nichts abgeworfen. Mittlerweile wirft es ein bisschen was ab. Aber auch aufgrund von einem Problem, was ich mir selber mache, was mir aber wichtig ist, aber da komme ich dann gleich drauf zu sprechen. Aber dadurch, dass ich dann angefangen habe, mich in ganz viele Nischen reinzuarbeiten, weil wir hatten dann einen Bäcker, eine Security-Firma, dann hatten wir eine Hausverwaltung, einen Veranstaltungsort und so weiter. Und das Problem war, das waren immer alles andere Zielgruppen und immer anderer Content. Aber ich musste mich dann halt immer reinarbeiten, okay, wie sieht die Zielgruppe aus und so weiter. Weswegen ich dann relativ schnell ein gutes Gefühl für Marketing hatte und parallel mir dann eben Bücher und Videos und Podcasts zum Thema Marketing gegeben habe. Und ich glaube, das ist auch bis heute mein größter Lernhebel oder Lerneffekt, dass ich eben, ich habe es ja überhaupt nicht studiert, so keine Ausbildung, nichts gemacht, sondern ich habe halt irgendwie ein Problem gehabt, habe geguckt, okay, wie kann ich dieses Problem lösen, hatte dann irgendwie so ein paar Ansätze, die ich umsetzen kann, habe das in der Praxis ausprobiert und dann festgestellt, was funktioniert und was funktioniert nicht gut und teilweise im Tun dann mitbekommen, ach ja, das funktioniert gut, das klappt und ich glaube auch, dass deswegen meine Lernkurve in dem Bereich auch relativ hoch ist, weil ich immer super viel schnell einfach in der Praxis umgesetzt habe. Und ich hatte gestern erst eine Umfrage bei Instagram in meinen Stories, wo ich gefragt habe, wer denn Sachbücher liest und sich eine Zusammenfassung danach vom Buch macht oder nochmal auseinandersetzt. Und das Krasse war, 80% machen es gar nicht. 20% der Leute machen es und ich mache das bis heute immer noch, weil ich einfach merke, wenn wir nur lesen, ist es reiner Konsum. Wenn wir uns aber im Nachgang nochmal hinsetzen oder ich mich im Nachgang hinsetze und schaue, was ist denn das, was ich mitnehmen will und nochmal damit arbeite und dann teilweise nochmal den Content drüber mache, dann ist es so verinnerlicht in mir drin, dass ich eigentlich gar keine andere Möglichkeit habe, das an gewissen Punkten im Leben irgendwie umzusetzen. Daher ist es bei mir wirklich, glaube ich, heute so das Buch oder Bücher, der krasseste Hebel für mich sind. Mir aber auch bewusst ist, dass wenn ich nur auf Buch setzen würde, das auch nicht so gut funktionieren würde, sondern es auch irgendwie wichtig ist, dass es so eine Art Zusammenspiel ist mit anderen Medien und Lernformen, die miteinander gut kompatibel sind. Also ich glaube, die drei Dinge, die mir am besten helfen, ist Buch, mit irgendwelchen Menschen, die aus der Materie sind, drüber sprechen und noch sowas wie Podcast und YouTube. Also ich glaube, wenn man so diese Dreierachse hat, so das schlägt jedes Studium und jede Ausbildung. Also es gibt Ausnahmen, ich würde jetzt sagen, so ein Medizinstudium oder Jurastudium könnte schwierig sein, aber was so Thema Marketing oder Verwaltungssachen und so weiter angeht, glaube ich, schafft kein theoretisches Studium, das zu ersetzen.
Das würde ich tatsächlich unterschreiben. Und ja, ich würde, glaube ich, auch nicht unbedingt beim Mediziner quasi unter dem Messer liegen wollen, der viele Podcasts gehört hat über Medizin, das aber nicht studiert hat. Also dann, glaube ich, ticken wir auch ähnlich. Aber ich fand das gerade total spannend, als du quasi so dein eigenes Lernpuzzle aufgezeigt hast. Also ich habe es mitgenommen. Du gehst quasi eigentlich an fast jedes Thema, ob das jetzt Marketing ist, ob das Finanzwissen ist, ob das Selbstführung oder quasi whatever ist. Du gehst eigentlich immer mit guten Büchern ran, ergänzt aber um Gespräche mit Menschen, die du als Experten und Expertinnen auf dem Gebiet wahrnimmst, um gute Podcasts oder YouTube-Videos. Und ich habe quasi eigentlich doch noch eine Facette 4 gehört, nämlich einfach ganz viel ausprobieren und daraus lernen und dann eigentlich so in die nächste Iterationsschleife reinkommen. Und Tobi, jetzt würde ich voll gerne mit dir mal kurz aufdröseln, warum eigentlich, also quasi Buch als ein Element eigentlich so in deinem persönlichen Lernpuzzle, warum sind das denn eigentlich so coole Lernmedien? Also mein Take da drauf ist, weil da jemand sich, also im besten Fall einfach ein Experte zu einem Thema, der ja viel mehr darüber weiß wie ich, sich die Mühe gemacht hat, da quasi eine Struktur zu entwickeln und sein Wissen zu diesem Thema strukturiert für mich zu Papier gebracht hat. Und ich kann mich quasi so durch seine Gedanken zu diesem Thema hindurcharbeiten. Und dass sich da jemand für mich Gedanken gemacht hat, wie ich quasi dieses Thema möglichst strukturiert durchsteigen kann, empfinde ich als ganz großen Mehrwert. Und das wäre so ein Element, wo ich sagen würde, deshalb ist Buch, finde ich, ein ganz, ganz tolles Lernformat.
Ich würde, glaube ich, also das ist einerseits dieses, dass ich eigentlich für wenig Geld sehr komprimiert Lebenserfahrung von mehreren Jahrzehnten zum Teil ja von Menschen bekommen kann. Oder wenn man wirklich gut recherchierte und wissenschaftlich fundierte Bücher liest und man sieht, dass da hinten irgendwie so 60 Seiten erstmal Anhang ist mit Quellen, da hat sich jemand die Mühe gemacht und sämtliche Quellen durchforstet, geguckt, was für das Thema relevant ist. Das ist ja einfach Arbeit, die ich nicht machen müsste. Und was, glaube ich, gerade in unserer heutigen Zeit, was wo ich auch Probleme habe, aber mittlerweile für mich Grenzen geschaffen habe, wichtig ist beim Thema Buch, dass wir wirklich was haben, was nicht blinkt, was nicht schnell eine Abkürzung sein muss. Also die Sache ist, wenn ich ein Video auf Instagram sehe mit 60 Sekunden zu einem Thema, ja, dann habe ich überhaupt gar keine Ahnung. So, und 10 Minuten später werde ich mich auch an dieses Video nicht mehr erinnern können. Mit einem Buch ist es aber tatsächlich so, da kommt kein Geräusch raus, das blinkt nicht oder wie auch immer, sondern im Endeffekt bin ich mit meinem Kopf und meinen Gedanken und den geschriebenen Text allein, was für den Kopf natürlich auch ein ganz, ganz anderer Zugang ist. Also da werden ganz, ganz andere Sinne angesprochen. Und ich merke auch, dass mich das deutlich mehr erdet. Ich war jetzt vor kurzem 2 Wochen in den USA und habe fast gar nicht gelesen und habe auch gemerkt, dass ich wie so eine Art innere Unruhe hatte und jetzt mich auch wieder darauf gefreut habe, dass ich zu Hause wieder dazu komme zu lesen und auch gleich merke, wenn ich so in dieser Routine drinne bin und auch einfach weiß, hier ist irgendwie so ein gewisser Zeitabschnitt vom Tag, wo ich halt lesen kann, da ist halt Ruhe bei mir und eben nichts, wo ich meine Gedanken wohin anders abschweife, sondern da bin ich dann einfach voll fokussiert auf den Text, der da drinnen steht. Und ich glaube, beziehungsweise das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass das eine Sache ist, die Menschen wieder mehr für sich entdecken können, dass nicht eben immer alles schnell ist und irgendwie Abkürzungen uns helfen. Im Endeffekt, man kann nichts abkürzen, wenn man in der Sache gut werden möchte. Also mir ist wenig bewusst, wo das funktioniert, sondern eben doch sich wieder auf dieses Gewisse zu fokussieren. Und darum ist, glaube ich, auch mein größter Antrieb mithin, vor allem auch auf Instagram, auf LinkedIn berichte ich darüber gar nicht so viel, überhaupt diese Menschen wieder zum Lesen zu bringen, weil ich weiß selbst, wie das von mir ist, so früher war ich, glaube ich, einer von denen, der im Stadion war und wo dann auch Alkohol ordentlich in Massen getrunken ist. Ich war völlig fernab von dem typischen Leser, den man sich vorstellen kann, sondern eher so ein bisschen dieser pöbelnde Vollidiot von nebenan, der ein unangenehm ist. Aber dadurch, dass ich weiß, wie das ist, weiß ich auch, wie man solche Menschen ansprechen kann und auch sollte, dass die vielleicht auch Bock haben, zu einem Buch zu greifen. Und gerade weil ich selbst 2 Kinder habe, selbstständig bin, gerade ein Hausbauer und den Leuten sage, ja hier, ich habe halt irgendwie 13 Bücher im letzten Monat gelesen, fragen die Leute, ach krass, wie hast du das geschafft? Dass ich eben auch versuche, möglichst viele Leute irgendwie so zum Lesen wieder zu motivieren oder denen zu zeigen, wie das helfen kann, weil ich ja auch im Endeffekt exemplarisch aufzeige, okay, passt auf, in den letzten 5 Jahren war meine Erfolgskurve nach oben und Lernkurve so krass und im Endeffekt sind Bücher dran schuld und ihr braucht mir nicht erzählen von wegen, naja, du hattest einfach Glück oder wie auch immer, sondern zeigt denen ja so wie so eine Art lebender Prozess, was Bücher mit einem machen können. Und ich glaube, das motiviert mich unheimlich. Und auf Instagram bin ich jetzt relativ stark gewachsen die letzten Wochen und Monaten und ich kriege bestimmt gerade mehrfach täglich Nachrichten von Leuten, die sich freuen, dass sie wieder geschafft haben zu lesen oder jetzt anfangen zu lesen. So, ich glaube, erst gestern hatte ich wieder jemanden, der meinte, naja, ich wollte immer ewig lesen und jetzt, seitdem ich die Folge, habe ich seit Mitte Dezember schon 15 Bücher gelesen. Das ist halt irgendwie für mich viel, viel wertvoller als alles andere, weil das große Problem, weil ich ja auch gesagt habe, ich könnte, glaube ich, viel, viel mehr Geld verdienen mit meinem Account, aber es gibt eine große Problematik, auf die ich keinen Bock habe. Denn du musst dir so vorstellen, Bücher, die gut sind und mich interessieren, die brauchen sozusagen kein Budget von dem Autor oder Verlag, dass die sagen, bitte stell das mal vor, ich gebe dir Geld dafür, sondern die will ich halt einfach lesen, weil ich da Bock drauf von habe. Vielleicht kriege ich ein Rezensionsexemplar, weil die sagen, ja hier klar, das Buch kannst du so haben, aber du brauchst jetzt nicht mit Kohle rechnen. Dann gibt's aber diejenigen, die Buch rausbringen, wo ich das Buch niemals lesen würde und wo ich auch weiß, das Buch wird wahrscheinlich nicht so einen Erfolg haben, die dann sagen, ja, klar, gebe ich dir Geld. Es gibt auch wirklich Leute, die sehr viel Geld dafür bezahlen, aber ich habe ja nichts davon, ein Buch zu lesen, was ich eigentlich, was mich gar nicht interessiert und den Leuten zu sagen, ja, das Buch ist irgendwie ganz nett und gut, lest es mal. Daher, es gibt eine ganz kleine Schnittmenge irgendwie dazwischen, zwischen Büchern, die mich interessieren und wo dann auf der Gegenseite gesagt wird, lass uns da irgendwie was zusammen machen, weil wir wollen, dass du bitte darüber berichtest. Oft ist es dann immer ein, was ich auch dazu sage, ich würde niemals sagen, wenn das Buch doof ist, würde ich sagen, das Buch ist toll, obwohl es nicht so ist, sondern eher ist es immer so eine Art Priorisierung, die bezahlt wird, dass die eben sagen, okay, wir wollen, dass das Buch in der und der Woche vorgestellt wird, weil es da erscheint. Und die Schnittmenge zwischen Büchern, die ich gut finde und wo das ist, die ist halt einfach überhaupt nicht groß. Und darum ist es, glaube ich, auch dieses große Problem, ich würde es nicht mal als Problem sagen, aber das ist eine Sache, die halt klar sein muss für mich, dass ich dadurch eben vielleicht monetär nicht so erfolgreich bin, aber dafür, glaube ich, weiterhin authentisch bin und die Leute wissen, okay, wenn ich sage, das Buch fetzt und ist gut, dass die Leute sich darauf verlassen können, dass es gut ist. Und ich da eher noch langfristiger denke, als ich es ja eh schon mache, dass ich denke, wenn ich das jetzt einfach noch 5 Jahre so durchziehe, bin ich dann einfach auf einem gewissen Punkt, wo sich dann einfach andere Dinge ergeben werden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Anspruch. Und das ist auch so ein bisschen, was ich immer so wehmütig mit beobachte auf den Markt, dass einfach sehr viele Content-Creator in dem Bereich an den Start gehen aus monetären Gründen oder man auch einfach anhand der Buchauswahl sieht, das interessiert die überhaupt nicht, aber das sind genau die Leute, die eben bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen, um da das Buch nach außen zu tragen.
Ja, gute Sachen brauchen selten viel Marketing, richtig? Es hast du ja gerade schon gesagt, du gibst unter anderem, also zum einen, du inspirierst dazu, gute Bücher zu lesen und du nimmst ja auch die Leute in deinen wirklich vollen Alltag mit und zeigst ja auch so ein bisschen, wie du das schaffst zu lesen. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, auf der einen Seite, du bist Geschäftsführer deiner eigenen Firma, auf der anderen Seite ist quasi Teil deines Jobs, Bücher zu lesen, du baust ein Haus, du hast eine Familie, du bist viel unterwegs, einfach auch, um über deinen Job zu sprechen, um Menschen zu treffen. Also es ist ja einfach ein volles Leben. Und jetzt höre ich quasi meine Hörerinnen und Hörer dabei quasi, wie sie drüber nachdenken und sagen, ja, ich würde ja auch gerne mehr lesen, aber wie mache ich das denn? Und kannst du uns mal vielleicht so deine 3, 4 besten Tipps und Tricks teilen, wie du es für dich hinkriegst, einfach im Alltag zu lesen? Wie schaffst du es, dir da Zeit einzubasteln?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man es priorisiert und dass man sagt, ich will es machen. Wenn Leute sagen, ich habe keine Zeit zum Lesen, sage ich immer, nee, dir ist es einfach nur nicht wichtig. So. Weil wenn es dir wichtig wäre, dann würdest du es auch einfach machen. Der Hauptübeltäter bei fast allen Menschen ist das Smartphone, weil viele einfach dazu tendieren, beim Thema Doomscrolling oder doch nochmal bei WhatsApp zu gucken, was jetzt die Tante im Status gepostet hat und dann kommt hier nochmal eine E-Mail rein und bei LinkedIn hat mir da doch nochmal jemand geschrieben, wo ich auf eine Antwort gewartet habe und dann springt man rüber an die Beiträge und hat eigentlich vergessen, dass man mal ursprünglich lesen wollte. Daher... Mein erster Tipp ist, wenn man lesen will, am besten Handy in einen anderen Raum. Ich bin mittlerweile auch ein sehr, sehr großer Freund von dem Tool, beziehungsweise ist so ein Gadget, das heißt Zenbox. Da muss man mit seinem Handy extra zu dem Ding ran, also bei mir hängt es am Kühlschrank, da muss man mit dem Handy ran und sagen, ja, ich will bewusst jetzt Social Media nutzen, um da ranzugehen. Das Ganze könnte man nochmal verstärken mit der App OneSec. Da ist es Kennst du die zufällig?
Ja, die kenne ich. Ja, ja, dann, also du wirst gefragt, willst du das gerade wirklich? Richtig?
Na und vorher kommt erstmal noch so eine Verzögerung von 10 Sekunden. So 10 Sekunden warten, einmal durchatmen und dann wird gefragt, warum willst du jetzt eigentlich die App benutzen? Und die Sache ist ja, die meisten greifen ja zum Smartphone und checken irgendwie E-Mails und WhatsApp und Social Media, weil es einen schnellen Dopamin-Kick gibt. Wenn man jetzt aber diese App und Zenbox miteinander nutzt, wo der Kopf weiß, okay, ich müsste jetzt erstmal aufstehen, irgendwo hingehen, das Handy entsperren, dann nochmal 10 Sekunden warten und nochmal sagen, warum ich jetzt in diese App rein will, hat der Kopf gar keinen Bock mehr drauf, weil der weiß, das ist kein schneller Dopamin-Kick mehr, sondern das ist eigentlich super nervig. Man wartet auf eine Sache, was dann im Endeffekt eh nicht so spannend ist. Also, wenn man da das schafft zu umgehen, hat man schon mal ganz, ganz 84% dessen geschafft, um mehr Zeit definitiv zu haben. Und die meisten Leute können ja einfach mal gerne gucken in ihre Bildschirmzeit, wenn die irgendwas über 2 Stunden am Tag ist. Also ich rede jetzt nur von der Bildschirmzeit am Smartphone. Bei den meisten wird, wenn man Mac und Laptop und so noch mit reinzählt, wird die utopisch für höher sein. Aber wenn die da höher ist und eine Stunde auf Social Media liegt oder eine halbe Stunde bei WhatsApp, weiß man einfach, okay, ich bin zu viel am Smartphone. Daher am besten irgendwie Zenbox nutzen und OneSec oder einfach klassisch, wenn man diszipliniert genug ist, das Handy so hinlegen, dass man aufstehen müsste oder am besten in einen anderen Raum. Das zweite ist, wenn mir immer Leute sagen, oh, du liest ja 100 Seiten am Tag, wie machst du das? ich gucke kaum Fernsehen. Mhm. So, während andere Leute irgendwie abends sagen, ach ja, ich bin zu müde und zu kaputt zum Lesen, ich lasse mich jetzt berieseln. Dann läuft der Fernseher eine Stunde, wahrscheinlich gucken dann die meisten nebenbei noch aufs Handy. So, es ist halt einfach so ein bisschen sinnlose, dumme Zeit, würde ich sagen. Also bei mir ist es auch ganz oft so, meine Frau guckt halt gerne Fernsehen, ich habe dann immer Noise Cancelling Kopfhörer auf und sitze halt neben ihr und lese. So. Mhm. Und dann, wenn mir auch Leute sagen, na, das ist aber keine schöne Paarzeit, so, wo ich so denke, was ist denn jetzt der Unterschied, ob ich mit Fernsehen gucke und mich berieseln lasse oder einfach daneben sitze und lese, macht ja nun überhaupt gar keinen Unterschied. Und das ist eh so ein erstaunliches Phänomen, würde ich fast sagen, wenn jemand irgendwie sagt, oh, ich habe gestern oder an zwei Tagen die neue Staffel von Serie XY geguckt, sagen alle, aha, cool, war die Serie gut. Aber da sagt niemand, oh krass, wie hast du das geschafft? Wenn ich aber den Leuten sage, ich habe die letzten beiden Tage abends jeweils 2 Stunden gelesen, dann so, oh, wie hast du das gemacht? Wie geht es? Das ist für viele so ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe gestern, glaube ich, so einen Ausschnitt von Tim Gabel Podcast gesehen, aber Wolfgang Schmidt heißt, ist das, glaube ich, zu Gast, der gesagt hat, er liest halt 3 bis 4 Stunden am Tag und Tim Gabel sieht auch da, oh krass, das ist ja unglaublich und so. Wenn man aber Leuten sagt, die 4-5 Stunden am Handy sind, sagt ja auch niemand, boah krass, wie nimmst du dir die Zeit? Also im Endeffekt haben wir eine ganz, ganz schlimme, verschrobene Wahrnehmung, was so unsere Zeit an sich wert ist. So für TikTok und Instagram und Co. ist uns die Zeit definitiv wert, aber 20 Minuten lesen, oho, wie soll ich denn das in meinen vollen Alltag integrieren, neben 5 Stunden noch bei Social Media unterwegs sein? Also daher einfach mal so ein gewisses Bewusstsein dafür schaffen. Ich glaube, das haben die meisten einfach gar nicht. Dann ein dritter Tipp, den ich enorm wertvoll finde, der vor allem auch von James Clear mit Atomic Habits oder 1%-Methode auf Deutsch gesagt wird, man sollte sich als Leser identifizieren. Mhm. Wenn man so jemandem ein Buch schenkt zum Beispiel und die Person sagt, ah, ich bin ja eigentlich gar kein Leser und ich lese nicht, dann sagt man sich ja unterbewusst eigentlich, naja, ich lese eh nicht, also ist es mir egal. Wenn man aber sagt, nee, natürlich bin ich ein Leser, ich lese jeden Tag 15 Minuten, dann ist es unterbewusst ja einfach schon ein ganz anderes Gefühl, wenn man sich sozusagen damit identifiziert. Und was man zum Beispiel machen könnte, entweder das Buch morgens schon aufs Kopfkissen legen, wenn man ins Bett geht. Wenn man jetzt aber merkt, okay, im Bett schlafe ich sofort ein, sollte man vielleicht nicht im Bett lesen, sondern eher auf der Couch oder irgendwo anders. Das funktioniert gut. Und den letzten Tipp, den ich auf jeden Fall noch mitgeben würde, ist, einfach sinnlose Zeit sinnvoll füllen. Also wenn ich weiß, ich fahre jeden Tag 30 Minuten mit der Bahn und daddel sonst am Smartphone rum, dann lass doch das Smartphone einfach mal weg und zück das Buch für eine halbe Stunde raus, weil dann hat man eh Wege, die man zurücklegt, aber füllt die einfach sinnvoll. Wenn man im Auto sitzt, könnte man anstatt Radio sich auch ein Hörbuch anmachen. Also, und das muss ja auch nicht immer nur das physische Buch an sich sein. Mhm. Und wenn man irgendwie rausgefunden hat für sich selbst, mit welchem Medium komme ich denn gut klar? Und wir haben ja mittlerweile die Möglichkeit. Wir haben Hörbücher, wir haben das gedruckte Buch und wir haben den E-Reader. Den E-Reader nutze ich zum Beispiel immer im Bett zum Lesen, weil dann brauche ich nicht eine externe Lichtquelle und nerv halt nicht die Frau oder so. Oder falls doch mal das Kind mit im Bett schläft, irgendwie damit, dass da irgendeine helle Lampe an ist. Ich glaube, viele denken immer, das muss irgendwie so ein Riesending sein oder ein krasser Geheimtrick, aber das sind ganz kleine banale Sachen, die man eigentlich nur umsetzen muss. Und ich glaube, wenn man das mit dem Smartphone umsetzt, ist fast allen Leuten schon geholfen.
Oh ja. Und ich finde es total gut, du hast gerade ja auch gesagt, naja, also es darf ja auch klein sein. Also ich denke jetzt tatsächlich gerade auch an den ein oder anderen Zuhörer von mir, von denen ich einfach weiß, die sind im Corporate-Kontext unterwegs. Und die haben abends in ihrem Privatleben mit Sicherheit exakt dieselben Muster, die du jetzt gerade auch angesprochen hast. Die haben aber über einen Tag hinweg halt normalerweise einen echt dicht getakteten Meeting-Kalender. Und das können wir über die Sinnhaftigkeit vieler Meetings brauchen wir überhaupt nicht streiten, weil das ist ein ganz anderes Thema. Aber also was mir zum Beispiel immer auch ist in quasi während meines Corporate Jobs unheimlich geholfen hat, ist mir einfach einen Kalenderblocker zu setzen, jeden Tag eine halbe Stunde lesen. Und was mir tatsächlich auch ganz arg hilft, ist, ich arbeite wahnsinnig gerne mit Emojis, weil ich mich halt einfach freue, quasi in diesem Kalenderblocker ein Buch-Emoji zu sehen. Und ich habe quasi mich gezwungen, am Anfang zu sagen, das ist der Blogger. Den Blogger muss ich behandeln wie quasi jedes Meeting. In dem Moment ist es halt eine Verabredung mit mir und dem Buch. Wenn ich die nicht einhalte, dann muss ich sie irgendwo anders hin verschieben und dann machen. Und ich darf nur einmal verschieben. Und dann stellst du schnell fest, wenn du das jetzt, also wenn du dir quasi diesen Termin überblocken lässt und du darfst ihn aber nicht löschen, in Anführungszeichen, dann wird das hin irgendwo hin verschieben, wird irgendwann halt echt schwierig. Und das hat total geholfen, da quasi sozusagen kontinuierlich dran zu bleiben und mir einfach auch in diese Arbeitstage, der Fairness halber, schon in Randzeiten, aber halt diese Lesezeit trotz allem zu integrieren. Und ich wechsle tatsächlich den Ort. Also das heißt, ich setze mich vorm Schreibtisch in einen Lesesessel und mein Hirn weiß, okay, jetzt ist quasi diese Lesezeit und ich stehe danach aus diesem Lesesessel auch wieder auf. Also das hilft mir tatsächlich auch ganz arg.
Ich hatte tatsächlich die Woche, glaube ich, erst einen Kommentar bei meinem eigenen Beitrag bei LinkedIn von einer Lektorin gelesen, die gesagt hat, sie blockt sich einen Tag in der Woche nur, um privat zu lesen. Mhm. Und ich denke, das ist saugeil. Mhm. So, also aktuell würde das bei mir nicht so gut funktionieren. Was auch nicht funktioniert, ich habe es eine ganze Zeit lang so gemacht, dass ich die erste Stunde des Tages und die letzte Stunde des Tages immer gelesen habe. Aber mit Kind, also mit zwei Kindern,
schwierig,
funktioniert das mittlerweile leider überhaupt nicht mehr so gut. Und ich merke auch, dass ich am Wochenende deutlich mehr lese. Gerade ist immer so der Mittagsschlaf die heilige Zeit für mich am Wochenende, wo ich dann weiß, da komme ich gut dazu. Aber ich glaube, wenn die Leute sich einfach bewusst, wie du schon sagst, einen Blocker nehmen, also ich mache auch zum Beispiel sehr viel Timeboxing für alles, was ich mache, und überlege auch schon zu gewisser Zeit zu sagen, okay, ich kann mir zwar vielleicht nicht einen ganzen Tag in der Woche blockieren, aber dass ich vielleicht sage, okay, einmal die Woche habe ich einen 3-Stunden-Blocker drin, auf dem Dienstag oder so, um da immer zu lesen, ist es vielleicht auch eine Sache, die den meisten wahrscheinlich auch erstmal gut tun wird, auch wenn es so heißt wie bei mir, nee, eigentlich kann ich nicht, ich habe so viel zu tun. Aber mein Geschäftspartner Ulf, der schon ein paar Tage älter ist als ich, sagt auch, es ist eigentlich nichts wichtiger, als seine eigene Leistungsfähigkeit zu erhalten. Und wenn man halt eben sich 3 Stunden nimmt, um weniger Stress zu haben und mal ein bisschen runterzufahren, ist es ja wahrscheinlich im Endeffekt viel, viel mehr wert als 3 Stunden. Also das vielleicht auch mal noch als Anreiz für die meisten, die uns hier zuhören.
Ja, das unterschreibe ich, weil im Endeffekt ist es ja eigentlich das, was dich am Ende des Tages eigentlich über das Maß, das du vorher hattest, hinaus wieder noch leistungsfähiger eigentlich machst. Und jetzt bewege ich mich ja tatsächlich einfach ganz viel so mit meinem Job im Corporate Learning. Und Tobi, im Corporate Learning ist es normalerweise so, also Lernen ist eh quasi ein großes Thema und das ist eher so aber bitte nicht während der Arbeitszeit und wo ist denn jetzt gerade die Relevanz und der Mehrwert? Und im Corporate Learning arbeitet man ja ganz viel mit klassischen Trainings, mit klassischen Seminaren, mit Web-based Trainings, also sagen wir mal so das ganze Sammelsurium, das man klassischerweise aus den Lernkatalogen rauskennt. Was ich bemerkenswert wenig sehe, ist den Gedanken, Bücher auch im Corporate Learning als Lernformat einzusetzen oder als Lernquelle in Anführungszeichen. Und ich arbeite jetzt tatsächlich schon eine ganze Weile, also zuerst mit meinen eigenen Teams, quasi als ich noch selber im Angestelltenverhältnis war und in der Zwischenzeit einfach auch in meiner Sparings- und Beraterinnenrolle, ganz viel mit Teams in Teambuchclubs. Und der Gedankengang ist da quasi zu sagen, für die Themen, die gerade haben und gerade wenn man quasi in Richtung Zusammenarbeit guckt, ist das ganz viel. Wie arbeiten wir gut zusammen? Wie kommunizieren wir? Wie gehen wir mit schwierigen Situationen um? Wie kommen wir da gut miteinander klar? Und so weiter und so fort. Also wirklich so alles, was irgendwie eher so menschelnde Themen sind, spielt da ja auch eine ganz große Rolle. Und ich finde, für solche Themen bieten sich Teambuchclubs wahnsinnig gut an. Also das heißt, der Gedankengang ist da dann zu sagen, ich suche ein Buch heraus, das zu diesem Thema gut passt. Und dann macht das Team dazu einen Buchclub. Das heißt, die lesen dieses Buch etappenweise, jede Woche einfach so in der Größenordnung 30 bis 40 Seiten. Das lässt sich ganz gut einfach auch selbst in die vollsten Terminkalender rein integrieren. Und dann treffen die sich einmal in der Woche und sprechen quasi über diese Kapitel der Woche. Also die gehen da nochmal quasi tiefer rein. Was haben sie aus diesen Kapiteln mitgenommen? Wo sind sie dran hängen geblieben? Ich überlege mir dann auch mal Reflexionsfragen quasi zu diesen Kapiteln und stecke die danach in Breakout, sodass sie einfach auch in kleinerem Rahmen miteinander sprechen. Und was aus meiner Sicht eigentlich der quasi größte Hebel ist, ist, dass die Teams sich dann im Nachgang immer noch mal überlegen, wie kann ich diese kleinen quasi, also diese Häppchen, die ich gelesen habe, wie kann ich mir daraus jetzt etwas Kleines rausziehen und das quasi direkt in meinem Arbeitsalltag ausprobieren. Also das heißt, es werden immer am Ende immer kleine Übungen, kleine Experimente überlegt und dann schnappt sich jedes Teammitglied mindestens quasi eines dieser Experimente und probiert das einfach mal im Lauf der Folgewoche aus und berichtet danach dann in der nächsten Session, wie das denn gelaufen ist und was er oder sie daraus mitgenommen hat. Und die Art quasi lesen als Lernformat im Corporate Learning zu integrieren, empfinde ich als wahnsinnig tolles Lernformat. Zum einen, weil man diese Struktur hat, also es ist quasi das Thema strukturiert aufbereitet von einem Experten, das in kleinen Häppchen lesen, das darüber sprechen ist ja tatsächlich, du hast vorhin auch gesagt gehabt, wer macht sich denn eigentlich noch Zusammenfassungen zu Büchern tatsächlich? Das ist jetzt eine andere Art, finde ich, an Zusammenfassung. Aber du musst ja auch darüber reflektieren, was hat das mit mir gemacht, und dieses darüber sprechen setzt ja das einfach nochmal ganz anders, uns dann direkt auszuprobieren. Und für mich ist tatsächlich dieses Buchklubben eigentlich, wenn du so willst, für viele Themen das wirksamste Lernformat, das man eigentlich im Corporate Learning überhaupt haben kann. Und jetzt weiß ich auch aus deinem Buch, dass du ja selbst, sagen wir mal, dieses Format der Buchclubs ganz spannend findest. Deswegen würde mich dein Take auf das Corporate Learning und diese Buchclubs und das gemeinsame Lesen und Lernen wahnsinnig interessieren.
Also mit den Buchclubs ist ja allgemein jetzt nicht nur auf Corporate Learning fast so ein kleiner Hype oder so ein kleiner Trend geworden. Und ich kriege auch immer wieder die Anfragen, ich hatte mal eine Zeit lang so einen digitalen Buchclub, so das hat so semi-gut funktioniert. Und ich überlege ja auch immer noch bei mir hier lokal einfach mal so einen Buchclub einzuführen, aber mir fehlt einfach die Zeit, so da muss man halt immer so ein bisschen ehrlich zu sich sein. Und ich glaube, was gerade auch noch, na doch, ich würde sagen, das sind so ein bisschen auch die Nachwirkungen von der Pandemie und so sind, dass die Leute gerade auch Lust haben im Buchclub eben wieder auf diese persönliche Begegnung. Das ist ja auch das, was ich meinte, dass eine wichtige Achse bei mir ist, dieses mit anderen Leuten, die Experte sind, darüber zu sprechen. Und wenn die Menschen ein Buch zu einem Thema gelesen haben, sind die ja in gewisser Weise Experte. Also da hat man ja eigentlich diese Kopplung mit Buch und dass man mit Personen darüber spricht. Daher bin ich da voll dafür. Ich kenne tatsächlich sogar auch Firmen oder Angestellte aus Firmen, die mir gesagt haben, hey, pass auf, wir haben hier sogar eine Bibliothek auf Arbeit und wir dürfen immer jede Woche Mittwoch für anderthalb Stunden während der Dienstzeit in diese Bibliothek und einfach lesen. Ich kenne auch gerade in der Zusammenarbeit mit Autoren, dass es Firmen gibt, die sagen, hey, wir kaufen das Buch 50 Mal und geben das halt an unsere Mitarbeitenden aus. Ob denn immer Buchclubs damit gemacht werden, das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich finde ich das Konzept, glaube ich, super sinnvoll, gerade wenn wirklich alle am Strang ziehen. Jetzt weiß ich nicht, ob es immer noch in Firmen manchmal so ist wie in der Schule. Du hast halt irgendwie von 10 Leuten 7, die das super mitmachen. Einer hat überhaupt gar keine Lust und 2 sind so ein bisschen, naja, ist okay, aber so richtig interessieren tut die es nicht. Ich würde sagen, für den Großteil wird es gut sein, aber wahrscheinlich wird es immer auch ein paar Leute geben, die das nicht so durchziehen. Aber ich glaube, gerade auch im Hinblick auf was vielleicht jetzt für ein Team mit 30 Leuten 30 Bücher kosten oder wenn man so einen Trainer sich einen Tag in die Firma holt, ist es, glaube ich, auch, was so das Thema Preis angeht, auch ein deutlicher Unterschied und deutlich attraktiver wahrscheinlich für die meisten Firmen.
Ja, total. Also es ist ein Bruchteil davon, was normalerweise so ein Trainer eigentlich kosten würde. Das heißt, du musst eigentlich nur quasi das gedruckte Buch und die Zeit eigentlich investieren. Und du hast natürlich total recht. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass man da immer Leute dabei hat, die sagen, oh, so richtig was damit anfangen, weiß ich jetzt nicht. spannenderweise sind die trotz allem meistens recht schnell mit Begeisterung dabei, weil die feststellen, ja, es ist eben jetzt nicht Bertolt Brecht, den ich da gerade lese für die Schule im Leistungskurs Deutsch, sondern dann nehme ich was draus mit und man sucht ja dann auch immer Bücher aus, die möglichst unterhaltsam und kurzweilig geschrieben sind. Also nicht irgendwelche ganz schweren Schinken, sondern man guckt ja schon auch immer, dass man was findet, was möglichst leichtgängig ist und was man einfach auch gut lesen kann. Und was ich erlebe, was einfach auch einen ganz großen Unterschied macht, ist dieses gemeinsam quasi das Erleben und Lesen. Und ich finde, es hat eine ganz große Qualität oder sagen wir mal, vielleicht auch so eine ganz große innere Selbstverpflichtung zu sagen, wir treffen uns nächste Woche Mittwoch um 9. Und alle anderen haben diese 40 Seiten gelesen. Ich kann doch nicht sagen, ich kam nicht dazu. Also ich finde schon, das hat auch so ein bisschen so diesen Charakter. Dann bastelt man sich's rein und in dem Moment, wo man sich quasi damit selbst rechtfertigt, ist man irgendwie schon wieder mehr dabei. Also es ist so ein bisschen auch selbstbeschiss, wenn man so möchte.
Oder halt diese Gruppenzwangdynamik. Man möchte ja eigentlich steinzeitbedingt immer ja noch irgendeiner Gemeinschaft angehören. Und wenn man dann eben derjenige ist, der irgendwie mit der Gemeinschaft nicht agieren kann, dann ist es halt einfach intrinsisch nicht gegeben, dass man dann doch sich dazu motiviert zu sagen, okay, ich lese das jetzt, obwohl ich gar keine Lust habe, aber ich will halt auch nicht ausgegrenzt werden.
Ja, genau. Und weißt du, dann, also dümmer wird man dadurch ganz sicher nicht. Also insofern hat man dann auf jeden Fall was draus mitgenommen. Jetzt muss ich nutzen, dass ich jemanden quasi hier auf der anderen Seite des Mikrofons sitzen habe, der, was hast du gesagt, 1200 Bücher quasi hinter sich stehen und liegen hat.
Vor mir auch, also das ist wie so ein U um mich rum.
Also du hast einfach wahnsinnig viele Sachbücher gelesen und könntest du uns vielleicht einfach mal noch so dein Best-of mitgeben? Also wir haben es ja gerade so ein bisschen in den Kontext skizziert. Menschen oder Teams in Organisationen, die gut zusammenarbeiten und die einfach so die klassischen Themen haben, von Selbstführung über Feedback, über Zusammenarbeit, über Kommunikation im weitesten Sinne, ist das ja ein ganz weites Spektrum. Was würdest du denn da für Bücher besonders empfehlen?
Witzigerweise liegen hier gerade welche neben, die passen, weil ich da noch ein Video machen will. Also ich glaube, das Erste, was ich allgemein zum Thema Lernen empfehlen würde, wäre Limitless von Jim Quick, weil da geht es einfach darum, wie wir anders lernen könnten und zu was wir überhaupt imstande sind zum Lernen. Und das Buch ist an sich relativ cool, weil du nach jedem Kapitel, das nennt sich so eine Art Quick Action, also sowas wie so eine Umsetzungsaufgabe, die man dann immer machen muss. Daher, das finde ich ganz gut. Ansonsten, glaube ich, die drei passen relativ gut für, wenn man innerhalb von Teams ist. Einmal hier quasi Surrounded by Idiots, beziehungsweise Alles Idioten von Thomas Erickson. Das ist hier mit diesem Persönlichkeitsmodell mit roten, blauen, gelben und grünen Persönlichkeitsmerkmal, dass man einfach auch guckt, okay, warum tickt mein Kollege jetzt vielleicht bei bestimmten Dingen nicht so wie ich? Oder ich kenne das tatsächlich sogar von HR-Leuten, die direkt bei der Büroplanung, wenn mehrere Leute im Büro sitzen, dass die schauen, dass sie eben nicht vielleicht Leute in einem Büro setzen, wo klar ist, von den Persönlichkeitstypen her matchen die überhaupt nicht, sondern dass sie dann eben gucken, dass sie da Leute reinpacken, die gut miteinander harmonieren miteinander. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, dass es eben Leute gibt, die nicht immer im Mittelpunkt stehen wollen, sondern vielleicht lieber gerne helfen, ist, glaube ich, dieses Gefüge innerhalb eines Unternehmens oder eines Teams deutlich, deutlich besser. Ein anderes Buch, was ich auch super finde, von Adam Grant, Geben und Nehmen, ist, glaube ich, eher eins seiner unbekannteren Bücher, aber in dem Buch geht es darum, es gibt eigentlich drei Arten von Menschen. Es gibt die Geber, die Tauscher und die Nehmer. Geber sind die, die einfach wirklich gerne Sachen geben und helfen und unterstützen, ohne überhaupt was dafür zu verlangen. Dann gibt es die Tauscher, die geben gerne, aber wollen dafür auch gerne eine Gegenleistung. Und dann gibt es die Nehmer, das sind Leute, die will man eigentlich nicht im Team haben, weil die nehmen, wo sie können und wollen überhaupt nichts geben. Im Zweifel ist es aufs Unternehmen betrachtet, die freuen sich übers Gehalt, aber machen nichts. Und ich glaube, ein Klassiker, den alle lesen sollten für das Thema Kommunikation, ist Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Beziehungsweise mittlerweile heißt es How to Win Friends and Influence People, weil da jetzt der Verlag gewechselt ist. Also das war früher beim Fischer Verlag, das ist beim Deutschen Wirtschaftsbuchverlag. Und wenn wir beim Thema Lernen sind, gibt es von Adam Grant Eigentlich noch ein Buch, was relativ gut ist, Think Again. Mhm. Da geht es einfach auch darum, wie wir als Mensch gut lernen. Ich glaube, das erste Kapitel behandelt gleich das Thema Sprachen und wird auf das Beispiel reduziert, warum Kinder eigentlich so viel mehr und schneller Sprachen lernen können als Erwachsene. Und es liegt daran, dass Kinder sich keine Gedanken darüber machen, wie sie bewertet oder wahrgenommen werden, weil Kinder reden einfach drauf los. Und man lernt am besten Sprachen, indem man drauf losspricht. Weswegen es oft so ist, dass Ältere ein Problem haben, neue Sprachen zu lernen, weil die das nicht sprechen, weil sie Angst haben, da wenn man es falsch ausspricht oder so, könnte man ja als doof abgestempelt werden oder so. Aber ich glaube, mit den vier Büchern ist man erstmal ganz gut unterwegs. Ich könnte natürlich noch ganz viele andere weitere Bücher empfehlen, aber ich glaube, wer da zukünftig up-to-date bleiben möchte, kann gerne auf meinen Profilen gucken. Da gibt's immer wieder neue Empfehlungen.
Ja, die verlinken wir auch auf jeden Fall. Und du hast ja tatsächlich erst vor ganz kurzer Zeit deine Neuerscheinungen, quasi ist nicht deine, sondern die Neuerscheinung für März veröffentlicht auf LinkedIn.
Ja, genau.
Oh, und da waren auch ein paar ganz, ganz spannende Kandidaten drin, auch so in Richtung quasi, die vielleicht als Teambuchclub ganz gut taugen könnten, das eine oder andere. Also das heißt, das lohnt sich grundsätzlich, Tobi zu folgen, entweder auf LinkedIn oder auf Instagram oder auf YouTube oder euch mal in den Podcast reinzuhören. Also ich glaube, da ist quasi für jeden ein Medium dabei, das taugen könnte. Und wenn ihr nochmal dezidierter euch mit dem Thema Lesen beschäftigen wollt und warum das eigentlich eine Superpower ist und wie man diese Superpower auch ein bisschen besser ausprägen kann. Tobi hat auch ein Buch geschrieben. Magst du da vielleicht nochmal 2, 3 Sätze zu sagen? Das würden wir natürlich auch in die Shownotes verlinken, dass man sich das erwerben kann. Aber skizzier mal ganz kurz, worum geht's da drin?
Gerne. Also das Buch heißt Lesen ist deine Superkraft. Mhm. Und im Endeffekt ist das Buch dahingehend entstanden, dass die Frage, die mir am meisten gestellt wird, ist nicht, welches Buch kannst du mir empfehlen, sondern wie schaffst du es, so viel zu lesen? Mhm. Und das ist ja auch das, was ich meinte, so viele strugglen halt mit Handy und so weiter. Und in dem Buch geht es vor allem darin, wenn man jetzt selbst merkt, okay, ich habe eigentlich im Alltag gar keine Zeit und ich will eigentlich lesen, aber weiß nicht wie, soll das Buch dabei helfen und gleichzeitig zeige ich auch in dem Buch ein bisschen auf, wie man denn Bücher sinnvoll für sich nutzen kann und auch zu schauen, welches Buch sollte man jetzt lesen, wo finde ich denn überhaupt Bücher, die sinnvoll sind. Das ist jetzt kein Buch, was ein irgendwie Speedreading erklärt oder wieder irgendeine Abkürzung, es ist ganz kurz angerissen im Buch, aber grundsätzlich ist es so ein bisschen ein, ich würde fast sagen, Gebrauchsanleitung darüber, wie man mit dem Lesen anfängt und sich das als Unvorteil nutzen oder als, wie sagt man?
Unfairen Vorteil.
Unfairen Vorteil gegenüber anderen zu nutzen machen kann, weil es gibt jetzt auch oder gab jetzt wieder eine Statistik, dass durchschnittlich die Deutschen irgendwie 12,25 Bücher nur pro Jahr lesen. Also wenn man 12 Bücher im Jahr liest, dann ist man oder 13 Bücher liest, dann ist man überdurchschnittlich gebildet und liest eine ganze Menge. Und ich glaube, wenn es ein bisschen mehr wäre, wäre nicht verkehrt. Und was, glaube ich, ganz interessant ist bei dieser Statistik, was denkst du, welches Land ist das Land, wo die Leute durchschnittlich am meisten Bücher lesen?
Oh, das ist eine gute Frage. Also Deutschland ist es bestimmt nicht.
Die waren irgendwo im Mittelfeld.
Die USA?
Ich hatte Platz 1 tatsächlich überrascht.
Okay, also ich hätte es gesagt, vielleicht die USA, aber...
Okay. Die USA haben, glaube ich, im Schnitt fast 34 Bücher im Schnitt im Jahr. Das war relativ viel. Wo ich so dachte, okay, krass, aber klar, man wird in den USA, die meisten Bücher sind ja immer so ein bisschen drüber und so und höher, schneller, weiter und so. Und ich glaube, das ist ja gerade so ein Ding auch. Ich war jetzt erst wieder vor kurzem da. Der Sachbücherpart in den USA, in den Buchhandlungen, ist halt auch ganz anders als bei uns. So, wenn du bei uns hier in den Buchladen reingehst, hast du irgendwie so eine kleine gammelige Ecke, während du in den USA ganze Stockwerke dafür hast oder gefühlt den halben Laden. Also daher, das fand ich ganz spannend. Aber ja, wer quasi mit dem Lesen noch struggelt und sagt, ich will gern mehr lesen, kann sich gerne das Buch von mir schnappen. Es ist auch bewusst so geschrieben, dass es ganz, ganz kurze Kapitel sind für die Leute, die sagen, ich lese nur ein Kapitel am Tag, dann sind es meistens auch nur 2, 3 Seiten, ehe das nächste Kapitel losgeht. Also daher, das wurde mitbedacht, dass dann auch für diejenigen, die keine Vielleser sind, dass die da irgendwie trotzdem ein bisschen Freude mit haben.
Ich habe es gelesen, ich mochte es wahnsinnig gerne und ich habe es danach meinem Sohn, mein großer Sohn, der ist jetzt 11, der geht in die 5. Klasse weitergegeben. Und den hast du tatsächlich auch geinfluenced. Der hat davor tatsächlich schon gerne gelesen, aber er hat jetzt gemeint, ach, cool. Du Mama, das ist ja, also ich wusste gar nicht, dass Lesen eigentlich so eine gute Idee ist. Ich fange es an, auch was anderes als Comics zu lesen.
Ja, also bei 11 würde ich sagen, das ist immer noch okay. Ich hatte auch mal einmal eine E-Mail von einem Vater, der meinte, naja, sein Sohn liest super viel, aber er liest so ganz viel Fantasy und so. Und er würde aber auch wollen, dass der sich so mit Erfolgsbüchern und Aktien und so beschäftigt. Er würde ihm das gern zum 12. Geburtstag schenken. Und da habe ich gesagt, ey, sei doch einfach froh, dass dein Kind liest und lass dem dann doch noch ein bisschen Kind sein, bevor du den jetzt hier irgendwie Sachen aufdrängst. Also manchmal kann man dann auch die Dinge ein bisschen entspannter sehen und muss das nicht ganz so verbissen sehen. Aber ja, grundsätzlich sage ich auch immer den Leuten, sag mir mal eine Person, wo du weißt, die liest viel und ist an sich vom Typ her eine super unangenehme Person. Da gibt's eigentlich nicht viel so. Und ich würde auch immer sagen, eine Person, wenn man Bahn unterwegs ist, die eine Bierflasche in der Hand hat, ist unangenehmer als eine Person, die einen gegenüber sitzt mit einem Buch in der Hand. So, das spricht schon irgendwie eine deutliche Sprache.
Witzigerweise sind auch meistens die Menschen, die einem mit Handy gegenüber sitzen, unangenehmer als die mit...
Am besten, wenn sie noch laut telefonieren oder Videos anhaben. Und das sind meine Lieblinge. Aber ich bin immer einer von denen, der immer gleich mit denen rumpöbelt. Ja. Da kommt dann immer noch die Phase aus der Fußballzeit raus.
Tobi, es war mir eine riesengroße Freude. Du hast mir heute ganz viel auch nochmal so zum Nachdenken mitgegeben. Ich fand es total spannend, deine Story zu hören. Ich glaube, dass es unseren Hörerinnen und Hörern auch so geht, dass die ganz viel draus mitgenommen haben. Und du entlässt mich jetzt ehrlicherweise ganz beseelt in den restlichen Donnerstag. Also es war richtig schön, mit dir zu sprechen. Tausend Dank.
Sehr, sehr gerne.
Bis bald.
Ciao.